Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Passage 2 am Mikrofon Bernhard Senn. Hunderte von neuen Museen, das größte Atelier der Welt, der umsatzstärkste Auktionsmarkt. Seit einigen Jahren macht die chinesische Kunstwelt mit Superlativen Furore. Doch vor nicht allzu langer Zeit existierten in China weder ein Markt noch Ausstellungsmöglichkeiten für Gegenwartskunst. Wie hat sich diese rasante Entwicklung vollzogen und welche Strukturen sind dabei entstanden? Die heutige Passage 2 macht sich auf eine Spurensuche in China. Zeitzeugen und Schlüsselfiguren erzählen, wie sie den Wandel erlebt haben und wie Politik und Kommerz die institutionelle Landschaft formten. Zu Wort kommen Museumsdirektoren, Kunststars, Kritiker und Zeitzeugen. Hören Sie eine Sendung von Kunstredaktor Sascha Renner.
Der Panjiayuan-Markt in Peking ist der größte für Kunst und Kunsthandwerk in China. Auf einer Fläche von 7 Fußballfeldern reihen sich hier unter einem hohen Blechdach 4000 Marktstände aneinander. Besuchermassen schieben sich durch die engen Passagen. Alte Männer beugen sich über Waren und fachsimpeln leidenschaftlich. Feilgeboten werden Antiquitäten aus allen Provinzen der Volksrepublik, echte und falsche. Unmengen an handbemalten Porzellanvasen, Teekannen, an Jadeschmuck, kunstvoll verzierten Schränken, Buddha-Figuren. Und auch jede Menge Zeichnungen und Gemälde. Dicht an dicht hängen sie von Gitterwänden. Buschig blühende Chrysanthemen, zarte Pflaumenblüten an knorrigen Ästen, kraftstrotzende Greifvögel, Landschaften im Nebel. Es sind Kopien nach berühmten alten Vorbildern. Einer der Händler sitzt in eine dicke Jacke gemummt dazwischen. Trotz Sonnenschein herrschen im winterlichen Peking zweistellige Minusgrade. Wie das Geschäft mit traditioneller chinesischer Malerei denn gehe, will ich von dem Händler wissen.
Schlecht. Manchmal verkaufe ich nicht einmal ein Bild pro Tag. Ich kam mit meiner Familie aus dem Landesinnern nach Peking, weil ich dachte, die Geschäfte seien hier besser. Aber nein, es gibt nur wenige Leute, die alte chinesische Malerei zu schätzen wissen.
Einige Schritte weiter, ein anderes Bild. Auch hier hängen lauter Gemälde. Doch mit alter chinesischer Tradition haben sie auf den ersten Blick rein gar nichts zu tun. Grellfarbene, irrsinnig grinsende Köpfe mit bleckenden Zahnreihen hängen da in Öltechnik. Es sind Ikonen der chinesischen Gegenwartskunst. Solche, die in den letzten 5 Jahren den Kunstmarkt stürmten und dort mit Millionenpreisen für weltweit großes Aufsehen sorgten. Und auch für den einfachen Händler, der diese Ikonen des neuen China hundertfach kopiert und an seinem Marktstand feilbietet, sind sie ein gutes Geschäft.
Ich informiere mich, welche Künstler an den Auktionen gerade die höchsten Preise erzielen. Das male ich dann. Die Vorlagen für meine Bilder finde ich meist im Internet. Bücher kann ich mir nicht leisten. Ich verkaufe 40 bis 50 Bilder pro Tag, jedes für 7 Franken. Chinesische Gegenwartskunst verkauft sich seit 4-5 Jahren besser als traditionelle Malerei. Ich habe das Malen auf einer Kunstschule gelernt. Damit mache ich nun gutes Geld.
Der Besuch auf dem Panjiayuan-Markt zeigt, Gegenwartskunst hat in China enorm an Wert und an Breitenwirkung gewonnen, sodass sogar Kopisten sie als lukrative Einkommensquelle entdeckten. Dahinter steht eine, man ist versucht zu sagen, Industrie, die seit wenigen Jahren astronomische Wachstumszahlen verzeichnet. Zum Beispiel versechsfachte sich das Handelsvolumen der beiden größten chinesischen Auktionshäuser in den letzten 3 Jahren. Die Namen der beiden roten Riesen Polly und Guardian sind bei uns den wenigsten ein Begriff. Doch ihr Umsatz übertrifft mittlerweile den der beiden westlichen Marktführer Sotheby's und Christie's. Der boomende Markt ist jedoch nur ein Indiz für die Erfolgsgeschichte der zeitgenössischen Kunst in China. Auch die Zahl der Künstler hat sich vervielfacht. Kunstakademien werden dem Andrang junger Studienanwärter kaum Herr. Und jährlich eröffnen Dutzende neuer Kunstmuseen. Der Nachholbedarf nach Jahrzehnten der kulturellen Isolation scheint immer noch riesig. Und er ist noch lange nicht gestillt. Das Ausmaß des Kunstbooms ist umso erstaunlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, wie jung das Phänomen der Gegenwartskunst in China ist. Noch vor 15 Jahren gab es keinen nennenswerten Markt, keine chinesischen Sammler und keine einzige Galerie in der Volksrepublik. Ausstellungsmöglichkeiten für Avantgarde-Kunst gab es offiziell keine, Ausstellungen waren generell untersagt. Vom Westen aus betrachtet hat all dies etwas Unheimliches, etwas Unerklärliches. Die Geschwindigkeit des Wachstums, die andersartigen Spielregeln, Geschäftsmodelle und Rahmenbedingungen lassen uns hierzulande rätseln, ob unsere eigenen Maßstäbe in China noch Gültigkeit haben. Ich mache mich daher auf eine Spurensuche. Von chinesischen Zeitzeugen, von Künstlern, Kuratoren, von Kritikern und von Forschern will ich erfahren, wie sich die Gegenwartskunst in China entwickelt hat, seit ihren Anfängen vor über 30 Jahren. Und ich will wissen, unter welchen Bedingungen dies geschah, welche Rolle dabei die politischen, gesellschaftlichen, die philosophischen und die kulturellen Besonderheiten der Volksrepublik spielten. Drehen wir das Rad der Zeit also zurück. Im Westen versteht man unter Gegenwartskunst die Zeit ab den 1960er Jahren, als sich der Kunstbegriff massiv erweiterte. Als Konzeptkunst, Video, Performance und soziale Plastik neben die traditionellen Medien, Bildhauerei und Malerei traten. In China beginnt dieser Abschnitt aus politischen Gründen bedeutend später. Und nicht in Form einer kontinuierlichen organischen Entwicklung, sondern mit einer harten Zäsur. Es gibt ein genaues Stichdatum für die Stunde Null der chinesischen Gegenwartskunst, das Jahr 1979. Damals trat in China die erste Künstlergruppe in Erscheinung, die legendäre Stars Group, die Sterne. Teil dieses Kollektivs war der Künstler Huang Rui. Er ist eine der Schlüsselfiguren der chinesischen Kunst, bis heute. Ich treffe Huang Rui in Peking, wo die Stars Group vor 33 Jahren gegründet wurde. Warum der Name Sterne, will ich von ihm wissen.
Jeder Künstler ist wie ein Stern. Er leuchtet aus sich selbst. Deswegen nannten wir uns die Sterne, weil wir damit unsere Individualität unterstreichen wollten. Wir arbeiteten nicht mehr für den Staat, sondern für uns selber. Wir richteten uns damit explizit gegen die eintönige Uniformität der Kulturrevolution. Jeglicher individueller Ausdruck war unter Mao untersagt und wurde als reaktionär bekämpft. Der einzige tolerierte Stil war der Propagandastil sowjetischer Prägung. Die Kunst, wenn sie nicht ganz verboten war, stand 30 Jahre lang ganz im Dienst der Revolution und der Massen. Als die Kulturrevolution mit dem Tod Maos endete, leitete die Regierung 1979 die Politik der Reform und Öffnung ein. Wir waren voller Hoffnung.
Huang Rui erinnert sich, wie die Stars Group am 27. September 1979 ihre erste Ausstellung eröffnete. Ein denkwürdiges Ereignis.
Wir konnten unsere Kunst nicht öffentlich zeigen. Unser Treffen und Ausstellungen fanden abends hinter verschlossenen Türen in Privatwohnungen statt. Doch dann ersuchten wir offiziell um die Erlaubnis, in der China Art Gallery ausstellen zu dürfen, der Bastion offizieller sozialistischer Kunst in Peking. Vergeblich. Also nahmen wir unsere Bilder kurzerhand unter den Arm und hängten sie an den Parkzaun vor der China Art Gallery. Das erregte großes Aufsehen. Die Polizei kam und schloss die Ausstellung. Sie wurde von der Regierung für illegal erklärt. Bis es uns ein Jahr später doch noch gelang, in der China Art Gallery ausstellen zu dürfen. In diesen zwei Wochen kamen 200.000 Besucher.
Es war das erste und für die nächsten 10 Jahre einzige Mal, dass eine Avantgarde-Kunstgruppe in einer offiziellen Institution des Staates ausstellen durfte.
Auch wenn die Ausstellungsbesucher unsere Kunst nicht verstanden, sie wussten, was dieser Akt bedeutete. Ein Aufbruch und eine Forderung nach Freiheit und Selbstbestimmung. Es brauchte Mut und war gefährlich, das zu tun. Wir standen unter ständiger Beobachtung durch das kommunistische Regime. Es war eine sehr schwierige Zeit. Doch wir trugen den utopischen Glauben in uns, das chinesische Volk zu befreien und ihm zurückzugeben, was ihm genommen wurde: geistige Mündigkeit und kreative Eigenständigkeit. Die meisten Kunstwerke in den Stars-Ausstellungen waren nicht politisch, doch es genügte bereits, vom offiziellen Stil, dem sozialistischen Realismus, abzuweichen.
Die Kunst der Stars Group war wenig originell und lehnte sich an überkommene westliche Stile an, wie den Postimpressionismus und den Expressionismus. Doch in China war sie komplett neu. In einem beschleunigten Prozess der Modernisierung eigneten sich die Stars-Künstler in nicht weniger Jahren mehrere Jahrzehnte abendländischer Kunstgeschichte an. Zum ersten Mal wichen damit Künstler vom offiziellen Dogma ab. Statt vorgegebener kollektiver Bildthemen gaben sie ihrem ganz persönlichen Empfinden in einer selbstgewählten künstlerischen Sprache Ausdruck. 1983 löste sich die Stars Group unter wachsendem politischen Druck auf. Viele ihrer Mitglieder gingen ins Ausland, wo sie nicht nur künstlerische Freiheit fanden, sondern auch Ausbildungsmöglichkeiten und ein professionelles Umfeld. Huang Rui emigrierte 1984 nach Japan, Ai Weiwei, der ebenfalls Mitglied der Stars-Gruppe war, ging in die USA. Dennoch, ein erster wichtiger Schritt war getan, die Schleusen geöffnet. In der ersten Hälfte der 80er Jahre folgten weitere Künstler dem kühnen Vorbild der Stars-Group. Sie alle leitete ein und dasselbe Anliegen, das wirkliche, das wahre Leben abzubilden, nach Jahrzehnten der aufgezwungenen, wirklichkeitsfernen Propagandakunst. Eines der berühmtesten Gemälde jener Zeit zeigt etwa das Gesicht eines einfachen alten Bauern, nicht heroisch, sondern gezeichnet vom entbehrungsreichen Alltag. Gemalt wurden auch Szenen aus der Kulturrevolution, rivalisierende Fraktionen der Roten Garden, die sich gegenseitig bis aufs Blut bekämpften, jeder überzeugt, den wahren Geist Maos zu vertreten. Das Bild ist eine Neubewertung und eine Abrechnung mit den Gräueln jener Zeit. Scar Art, übersetzt Narbenkunst, hat sich als Begriff für diese Kunstströmung eingebürgert. Man wollte den Verletzungen der Vergangenheit auf den Grund gehen. Das gesellschaftliche Klima spiegelt sich stets ganz unmittelbar in der Kunst. So auch in China Mitte der 1980er Jahre. Mit dem reformorientierten Parteipräsidenten Hu Yaobang öffnete sich die Volksrepublik damals geistig und wirtschaftlich immer stärker westlichen Einflüssen. Eine euphorische Aufbruchsstimmung erfasste die Künstler, wie sich Gao Minlu erinnert. Er ist mein nächster Gesprächspartner. Gao Minlu ist Ausstellungsmacher und einer der wichtigsten und originellsten Kunsttheoretiker Chinas. Ich treffe ihn in seinem privaten kunsthistorischen Forschungsinstitut am Rand von Peking, nicht weit vom Flughafen, von wo er regelmäßig für Lehraufträge in die USA reist.
And in art world, around mid-1980s, there was a avant-garde movement, which include about 100 self-organized avant-garde groups from different provinces and nationwide.
1985 war ein Schlüsseljahr für die Kunst. Damals entstanden in ganz China innerhalb kürzester Zeit an die 100 Avantgarde-Gruppen. Sie alle machten experimentelle Kunst und kehrten der akademischen Malerei, wie sie damals in China gelehrt wurde, den Rücken. Ihre Inspiration waren zeitgenössische westliche Kunstformen ohne chinesische Eigenheiten. Diese Generation von Künstlern wuchs in der Kulturrevolution auf und hatte daher keinen Zugang zur chinesischen Tradition. Ihr kleinster gemeinsamer Nenner war das Bestreben, das Denken zu befreien. Es war eine Zeit, als sich China politisch öffnete und noch keinerlei Druck durch die Kommerzialisierung herrschte, denn einen Markt für Gegenwartskunst gab es noch nicht. Es war der perfekte Nährboden für idealistischen Enthusiasmus und alle möglichen Arten utopischer Fantasien.
Diese erste künstlerische Blüte ging als New Wave oder Bewegung von 1985 in die Geschichte ein. Der Kunsthistoriker Gao Minlu beobachtete diese aufregenden Entwicklungen aus nächster Nähe, wie er erzählt.
I collect a lot of slides, more than 1,000 slides from different groups. And we also had conference or slides exhibition in South China.
Ich sammelte in den Jahren 1985 und 86 über 1,000 Dias von Arbeiten dieser Avantgarde-Künstlergruppen. Ich machte damit Dia-Ausstellungen. Die Originale durften wir ja nicht zeigen. Aber natürlich träumte ich davon, eine landesweite Ausstellung zu machen mit Originalwerken. Es dauerte 3 Jahre, alle politischen und wirtschaftlichen Hürden zu überwinden. Dann, am 5. Februar 1989, eröffnete unsere Schau in der Nationalgalerie am Tiananmen-Platz. Es war das erste Mal seit der Stars-Ausstellung von 1979, dass Avantgarde-Kunst öffentlich gezeigt wurde. Die Ausstellung war als Retrospektive angelegt und zeigte alle wichtigen Arbeiten seit Anfang der 1980er Jahre. 297 Werke von 186 Künstlern, inklusive Video, Performance-Kunst und Installationen. Sie war ein Meilenstein und das denkwürdigste Ereignis jener Jahre.
That is really symbolic events.
Und ein symbolisches Ereignis dazu. Denn nur 4 Monate später war es mit dieser Aufbruchstimmung vorbei. Panzer rollten über den Tiananmen-Platz und schlugen die Studentendemonstrationen brutal nieder. Gao Minlus Ausstellung mit dem Titel China Avantgarde in der Nationalgalerie am Tiananmen-Platz, wo die historischen Ereignisse ihren Lauf nahmen, verkörpert den unbändigen Reformgeist der 80er Jahre und gleichzeitig seine Unterdrückung. Ein experimenteller Umgang mit allen möglichen künstlerischen Medien kennzeichnete diese Ausstellung. Gewagte Performances fanden statt. Ein Künstlerpaar schoss an der Eröffnung auf sein eigenes Abbild in 2 Glasvitrinen. Das rief die Polizei auf den Plan. Die Ausstellung wurde vorübergehend geschlossen, dann wieder eröffnet und wieder geschlossen. Nur wenige Tage war sie insgesamt geöffnet. Doch als Wendepunkt hat sie sich in die Erinnerung eingebrannt. 1989 kamen die Reformen in China abrupt zum Stillstand. Die negativen Folgen des Wandels hin zur Marktwirtschaft verschafften dem orthodoxen Flügel innerhalb der kommunistischen Partei Auftrieb und vorübergehend die Oberhand. Die Gegenwartskunst verschwand von der Bildfläche. Die Avantgarde-Zirkel lösten sich größtenteils auf. Bis 1992 Staatspräsident Deng Xiaoping auf seiner berühmten Reise durch den Süden Chinas die Fortführung des politischen und wirtschaftlichen Reformkurses verkündete. Das Tauwetter erlaubte es auch den Künstlern allmählich, sich aus der Schockstarre von Tiananmen zu lösen. Tang Xin erinnert sich. Die zierliche Frau führt den Taikang Space in Pekings Zhaochang-Di-Kunstbezirk. Der Ausstellungsraum auf 2 Etagen wird von der Versicherungsgesellschaft Taikang finanziert und er ist der erste private Non-Profit-Kunstraum eines einheimischen Unternehmens in China. 2003 wurde er gegründet.
At that time, actually, people who involved in art love art. Yeah, because that moment there's nothing there, only love and art. There's no gallery, no art market.
Ich kam 1991 in die Pekinger Kunstszene. Es war damals eine sehr kleine Welt. War irgendwo eine Ausstellung, waren alle da. Die meisten arbeiteten zu Hause in ihrer Wohnung, niemand hatte ein Atelier. Alle waren von viel Idealismus getrieben, von der Liebe zur Kunst. Es gab noch keine Galerien und keinen Markt. Nur ganz wenige Ausländer kauften Kunst. Der Holländer Hans van Dijk, er hatte ein sehr gutes Auge und führte lange Gespräche mit uns. Und der Schweizer Uli Sick, der als Geschäftsmann und Botschafter direkten Zugang zu den Kunstschaffenden hatte. Es ging uns nur um die Kunst. Stundenlang diskutierten wir unsere Ideen und Arbeiten. Wir orientierten uns stark am Westen. Der deutsche Expressionismus eignete sich gut, um unsere persönlichen Stimmungen und Gedanken auszudrücken. Auch Gerhard Richter hatte immensen Einfluss. Sein Stil wurde zigfach in China kopiert. Wir sogen alles in uns auf und suchten zugleich nach einer eigenen Sprache.
The West Art is there to compare.
Neu war damals, dass sich die Künstler zum ersten Mal in Künstlerdörfern zusammenfanden. Erst diese Nähe ermöglichte es ihnen, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, die eigene Arbeit zu diskutieren und sie weiterzuentwickeln. Denn Feedback von außerhalb erhielten sie damals so gut wie keines. Gegenwartskunst wurde kaum wahrgenommen, hatte keine Sichtbarkeit und keine Förderung. Tang Xin erinnert sich.
Later there was the first studios in village. At that moment, that was the first time appeared like this in China.
Ab 1992 entstanden die ersten Künstlerdörfer, oft am Rand von Peking, wo man billig leben konnte. Die Künstler kamen von überall her nach Peking, dem Ziel ihrer Träume, wo sie sich Freiheit für ihre Kunst erhofften. Das machte die Regierung nervös. Sie wusste schließlich um die Macht der Kunst. Sie hatte sie ja selbst für den revolutionären Kampf genutzt. Die Regierung schickte daher Künstler immer wieder in ihre Heimatdörfer zurück und riss ihre Wohnungen ab. Im Pekinger Stadtteil Songchuang bildete sich 1995 eine der größten Künstlerkolonien. Wir alle waren dort. Die ansässigen Bauern verstanden uns nicht, aber das war uns egal. Wir lebten für unsere Kunst. Von da an folgte ein Künstlerdorf auf das andere, bis heute.
Armut und viel Idealismus kennzeichnete die chinesische Kunstwelt. Doch in den 90er Jahren änderte sich dies. Die Welt entdeckte die chinesische Gegenwartskunst. Ein neuer Hype war geboren. Es waren zunächst ausländische Sammler, die nach China kamen und oft direkt aus den Ateliers kauften, wie Tang Xin erzählt.
Nobody at that moment actually exactly know what means market or what means of a business. No idea. But just suddenly it was there.
Für die chinesischen Künstler war das eine völlig neue Erfahrung. Keiner hat eine Ahnung, was ein Markt ist und wie er funktioniert. Er war einfach plötzlich da. Ein Netzwerk von Galerien wie im Westen gab es nicht. Mit einem Mal hatten die Künstler den ganzen Tag Besucher in ihren Wohnungen und Ateliers. Zu welchen Bedingungen sollten sie verkaufen? Niemand wusste es. Die Künstler waren damals Galerist, Manager und Kritiker in Personalunion. Sie verstanden nicht, warum sie mit einer Galerie zusammenarbeiten sollten, wenn sie auch selber verkaufen konnten. Aber man kann nicht alles selber machen. Manche bezahlten einen hohen Preis dafür.
Die Umbrüche jener Zeit erlebte auch Rong Rong hautnah mit. Der Künstler und Fotograf wurde zum Chronisten der Kunstwelt der 90er Jahre. Rong Rong ist hager und hat die hüftlangen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Ich treffe ihn in der Three Shadows Fotogalerie, seinem Ausstellungsraum im Kunstviertel Zhao Changdi am Rand von Peking. Das Gebäude wurde 2008 von Ai Weiwei in rotem Backstein gebaut und ist die erste Adresse für Kunstfotografie in China. Rong Rong wuchs im Süden Chinas auf, in der Provinz Fujian. Als künstlerischer Autodidakt kam er 1992 blutjung und voller Hoffnung ins 1700 Kilometer entfernte Peking.
Ich glaubte, Peking sei der perfekte Ort, um meinen Kunsttraum zu leben. Doch die Wirklichkeit sah anders aus. Ich traf auf eine kalte und abweisende Gesellschaft. Die Leute verstanden uns Künstler nicht. Wir fanden keine gemeinsame Sprache. Daher wurde die Performance-Kunst unser zentrales Ausdrucksmittel. Damit konnten wir zeigen, was wir im Innern fühlten. Die Gemeinschaft war sehr wichtig, um den Mut nicht zu verlieren. Als Künstler bekamen wir zwar keine Aufmerksamkeit, unser Leben war schlecht und es fehlte an allem. Aber was wir taten, schien uns bedeutungsvoll. Wir waren sehr rein damals. Es war die Zeit, als die Marktwirtschaft eingeführt und die Staatsbetriebe privatisiert wurden. Die Leute waren bloß hinter dem Geld her. Sie verstanden nicht, dass wir Künstler kein Geld machen wollten.
Rong Rong ließ sich 1993 zusammen mit anderen Künstlern in einem Arbeiterquartier am Ostrand Pekings nieder. Sie nannten es das Pekinger East Village, in direkter Anlehnung an das Quartier in New York, das ab den 70er Jahren zum Epizentrum einer gegenkulturellen Untergrundkunst geworden war. Dort im Pekinger East Village befreundete sich Rong Rong mit Zhang Huang, dem heute bekanntesten Performance-Künstler Chinas. Zusammen realisierten sie eindrückliche Performances, die zum Inbegriff jener kämpferischen und entbehrungsreichen Jahre geworden sind. Eine Fotografie zum Beispiel zeigt Zhang Huang nackt in einer öffentlichen Toilette. Fliegen bedecken seinen ganzen Körper, krabbeln in seinen geöffneten Mund. Rong Rong dokumentierte alles. Kein anderes Bild drückt die deprimierende Weltsicht der Künstler jener Zeit drastischer und treffender aus. Zu einem bedeutenden Zeitdokument wurde auch Rong Rongs Serie der Ruinenbilder. Zwischen 1996 und 1998 dokumentierte er den Abriss des Pekinger East Village.
Mit
dem Wirtschaftsboom begann sich auch der Lebensraum zu verändern. China war ein Agrarstaat. Mit der nun einsetzenden Urbanisierung wollte sich die Regierung ein modernes Gesicht geben. Die alten Quartiere Pekings und die Hutongs, die traditionellen Wohnhöfe, die seit alter Zeit das Stadtbild dominierten, wurden abgerissen. Viel kulturelles Erbe ging verloren. Ich musste diesen Wandel dokumentieren. Ich finde ihn deprimierend. Man sucht einen Ort auf, den man von früher kennt, und er ist nicht mehr da. Noch immer verfolgen mich diese Orte manchmal in meinen Träumen. Ich wollte die Leute mit meiner Fotoserie wachrütteln und den radikalen Umbau Pekings in Frage stellen.
Noch mehrmals war Rong Rong gezwungen, seinen Wohn- und Arbeitsort zu wechseln, weil ganze Quartiere Neubauten weichen mussten. Und auch sein jetziger Standort in Zhaochangdi war davon bedroht, abgerissen zu werden. Diese Gefahr ist heute gebannt. Rong Rongs Wirken findet immer mehr Anerkennung. Sein Ausstellungsraum setzt in China Maßstäbe. Seine Fotobibliothek ist die vollständigste der Volksrepublik und das internationale Festival Photospring zieht zurzeit wieder tausende Besucher aus dem In- und Ausland an. In den 90er Jahren entwickelte sich auch jener chinesische Malstil, der weltweit zum Inbegriff chinesischer Gegenwartskunst und zum großen kommerziellen Erfolg wurde. Der Politpop und an seiner Seite der zynische Realismus. Es sind jene Ikonen, die auf dem eingangs besuchten Panjia-Yuan-Markt die Bestseller sind. Gemälde, die auf ironische Weise auf die Massenkultur der kommunistischen Ära Bezug nehmen. Mit ihrem ausgeprägten Führerkult und ihren Massenkampagnen bot sie den Künstlern ein reiches Arsenal an Motiven. Und noch dazu eines, das einzigartig und klar als chinesisch erkennbar war. Das verschaffte dem Politpop internationale Aufmerksamkeit. An die Aufregung jener Jahre erinnert sich Zhou Tiechai. Der Künstler und Kurator gehört zum Kern der Shanghai-Szene seit ihren Anfängen und leitet heute eines der größten privaten Museen Chinas, das Mincheng Art Museum in Shanghai.
90年代初的时候在北京
Bis Mitte der 90er Jahre lebten die Künstler nicht von ihrer Kunst, sondern meistens von ihrem Einkommen als Professoren an den Kunstschulen. Das änderte sich schlagartig ab 1996. Im Gefolge der ersten Shanghai-Biennale kamen wichtige internationale Kuratoren und Kritiker nach China. Harald Seemann, Hans-Ulrich Obrist, Hu Hanru, sie alle waren da. In der Folge wurden viele von uns zu internationalen Ausstellungen eingeladen. Mit Harald Seemanns Einladung dutzender chinesischer Künstler an die Biennale von Venedig war die chinesische Gegenwartskunst 1999 definitiv auf dem internationalen Parkett angekommen. Viele ausländische Kuratoren suchten nach politischen Elementen in der chinesischen Kunst, weil man das in einem autoritären Staat erwartete. Manche Künstler richteten sich mit ihrer Motivwahl gezielt nach diesen Erwartungen. Ich habe all dies in einem Film karikiert.
Im erwähnten Film verlegt Zhou Tiechai die Kunstwelt der 90er Jahre in die Zeit des chinesischen Bürgerkriegs und der kommunistischen Revolution. Eine höchst ironische Parabel entspinnt sich, die der Künstler mit schwarz-weißen gefundenen Archivbildern illustriert. Soldaten in Uniformen stehen für die Künstler. Sie machen sich Gedanken, wie sie die Gunst internationaler Sammler und Kuratoren gewinnen könnten. Nach heftiger Debatte entwickeln sie einen generalstabsmäßigen Plan. Sie ergreifen die Kontrolle über die Flughäfen des Landes, um den internationalen Kuratorenstrom in ihre Arme zu lenken. In einer späteren Einstellung sieht man Soldaten in einer Rotkreuzstation, wo sie von Ärzten untersucht werden. Das Bild steht für die chinesischen Künstler, die von westlichen Kunstexperten auf Herz und Nieren geprüft werden und für tauglich oder für untauglich erklärt werden. Der großartige Film spricht verschiedene Problematiken jener Zeit an, die teilweise bis heute fortdauern. Die Definitionsmacht westlicher Exponenten des Kunstsystems, den Opportunismus chinesischer Künstler, nach den Bedürfnissen ihrer Sammler zu arbeiten, die miteinander rivalisierenden Fraktionen von Künstlern auf dem Kunstmarkt, das Streben nach Erfolg und Anerkennung zum Preis der Aufgabe künstlerischer Ideale. Mit dem internationalen Durchbruch chinesischer Gegenwartskunst begann sich auch die Kunstwelt in China selbst zu verändern. Ab 2002 entwickelte sich ein Netzwerk von Galerien, erste Kunsthallen, meist von Firmen finanziert, und Projekträume entstanden. Eine institutionelle Landschaft begann sich herauszubilden, die sich bis heute in voller Entfaltung befindet. Zum absoluten Inbegriff dieses Kunstwunders wurde ein Ort mit drei Zahlen im Namen: 798. Der Kunstbezirk 798 liegt auf dem Areal einer 50 Jahre alten, stillgelegten Rüstungsfabrik, zu ihrer Zeit hochmodern und von DDR-Architekten im Bauhausstil gebaut, mit hohen, lichtdurchfluteten Hallen, die sich bestens für die Präsentation von Gegenwartskunst eignen. Erkannt hatte dies als erster Huang Rui, dem wir ganz zu Anfang dieser Sendung begegnet sind, dem Gründungsmitglied der Stars Group von 1979. Huang Rui zog 2002 hier ein und machte 798 zum Epizentrum der chinesischen Kunstszene. Er erzählt, wie es so weit kam.
Wir wollten 798 zu einem idealen Ort für die Kunst machen. Die Voraussetzungen in den Bauhaushallen waren optimal und ich glaube, es gelang uns in den Anfangsjahren tatsächlich. Wir glaubten nicht, dass wir lange bleiben könnten. Der Regierung war das alles suspekt. Doch der Erfolg sprach sich herum und immer mehr Galerien zogen ein. Als China dann anlässlich der Olympiade 2008 seine zeitgenössische Kultur präsentieren sollte, entschied die Regierung, das Areal zu erhalten und es der Weltöffentlichkeit vorzuführen. Sie entwickelte daraufhin einen Masterplan, um das Areal nach ihren eigenen Vorstellungen profitabler zu machen. Dagegen wehrte ich mich. Da warfen sie mich raus.
Seither ist Huang Rui schlecht auf 798 zu sprechen. Die Mieten sind enorm gestiegen. Nur wenige gut verdienende Künstler können sich 798 noch leisten. Extravagante Galeriebauten fügen sich zwischen die alten Fabrikhallen. Das Areal figuriert mittlerweile auf der Besuchsliste von Gruppenreisen und es gilt als nationales Erfolgsmodell. Seit 3-4 Jahren wird es im ganzen Land kopiert. Doch Huang Rui beobachtet die Ökonomisierung der Kunst mit großer Skepsis.
«798 ist ein Abbild der heutigen Kunstwelt. Es verströmt eine große Vitalität. Viele Neugierige kommen hierher, um die junge Kunst kennenzulernen. Das ist gut. Der experimentelle Geist aber ist dahin. Heute finden hier Modeschauen, alle möglichen PR- und Lifestyle-Events statt. Die Regierung prüft alle Ausstellungen vor ihrer Eröffnung. Es geht ihr dabei nur ums Geld. Die Kunst kümmert sie keinen Deut.»
Bestens vertraut mit der Ökonomisierung der Kunst, die Huang Rui so vehement kritisiert, ist Gong Jisui. Professor Gong lehrt an der KAFA Kunstmarktstudien und stand zuvor als Experte für alte und moderne chinesische Kunst in den Diensten westlicher Auktionshäuser in New York und Hongkong. Das auffälligste Merkmal des chinesischen Marktes sei die Dominanz der Auktionshäuser, also des Sekundärmarktes, über die Galerien, wie Gong Jisui erklärt.
In Western gallery market already have an established network. In China, no.
Im Westen hat das Galeriensystem eine lange Tradition. Die Künstler werden von den Galerien über lange Zeit aufgebaut, nicht so in China. Noch vor 10 Jahren gab es hier kaum Galerien. Es gab aber bereits einen gut funktionierenden Auktionsmarkt für Antiken und alte chinesische Malerei. Chinesen sind es daher gewohnt, auf dem Auktionsmarkt zu kaufen. Nun auch Gegenwartskunst. Galerien haben es dagegen schwer. Sie müssen mit einem übermächtigen Auktionsmarkt konkurrieren. Das hat dazu geführt, dass selbst junge Künstler direkt an Auktionshäuser einliefern, was im Westen als fatal für eine Künstlerkarriere angesehen wird, weil Künstler so zum Spielball des Marktes werden können, hochgejubelt und ebenso schnell wieder fallen gelassen.
Der kleinste gemeinsame Nenner der Kunst, das sei der Marktpreis, meint Professor Gong. Viele Käufer seien Spekulanten und hätten ein geringes Wissen über Gegenwartskunst. Daher orientierten sie sich blind an den Auktionsergebnissen. Der Auktionsmarkt ließe sich daher leicht manipulieren. Das sei freilich keine chinesische Erfindung, aber eine gängigere Praxis als im Westen, meint Gong Jisui. Und er erklärt, wie es geht.
You make a consignment for the emerging artist. You arrange your friends or partners to buy that piece back.
Zwei Bieter machen untereinander einen Preis aus, zu dem sie das Werk eines jungen, unbekannten Künstlers an der Auktion zurückkaufen wollen. Dieser Preis liegt sehr hoch. Das tun sie so lange, bis das Preisniveau gefestigt ist und andere Käufer einsteigen und mitbieten. Dann können die beiden Spekulanten den Stock an Werken, den sie zuvor günstig beim Künstler erworben haben, mit hohem Gewinn veräußern.
Der Kunstmarkt ist in den letzten 20 Jahren weltweit massiv gewachsen, aber in China geradezu astronomisch, über 1000% in den letzten 10 Jahren. Wie ist das zu erklären?
Exceeded liquidities, too much money.
Zu viel liquides Geld und zu wenig Investitionsmöglichkeiten. Zum Beispiel begann die Regierung vor 2 Jahren, den Immobilienmarkt zu regulieren. Er wurde für Investoren unattraktiv. Ein Teil dieses Geldes fließt seither in den Kunstmarkt. Ein weiterer Grund für den Boom der Gegenwartskunst, das traditionelle Marktsegment, die Antiken, ist volumenmäßig begrenzt. Und es stellt sich stets die Frage nach der Echtheit. Beide Probleme gibt es bei der Gegenwartskunst nicht.
Der Markt wird von vielen verteufelt. Doch er erlaubt es vielen Künstlern erst zu existieren. In einem Staat, der der Kunst bis vor wenigen Jahren jegliche Förderung versagte, ja sie unterdrückte. Dasselbe gilt für die Museen. Weil der Staat Avantgarde-Kunst kaum unterstützt, mussten andere Geschäftsmodelle her. Ein solches Modell, das später in ganz China Schule machte, hat das Today Art Museum in Peking entwickelt. Es arbeitet eng mit Sponsoren aus der Luxus- und Gesundheitsindustrie zusammen. Und es überlässt seine Säle Künstlern und ihren Galerien regelmäßig gegen Miete, den Finanzstarken und Meistbietenden. Eine Praxis, die im Westen einem Tabu gleichkommt. Dennoch hat die 2001 gegründete private Institution, die erste Chinas, einen ausgezeichneten Ruf. Beste Räumlichkeiten, viel Wagemut, ein Gespür für neueste Trends, professionelles Personal, erfahrene Kuratoren. Huang Du ist einer dieser Kuratoren am Today Art Museum. Von ihm will ich mehr erfahren über die Funktionsweise eines chinesischen Museums und über seine Besonderheiten.
Das Today Art Museum hat 4 Einkommensquellen. Es wird unterstützt von der Immobilienfirma, die es auch gegründet hat. Zweitens Sponsoren. Unser Direktor ist ein exzellenter Netzwerker und bindet große Firmen an. Drittens, das Today vermietet seine Ausstellungsräume gegen Geld an Künstler. Das Verhältnis solcher Mietausstellungen zu den restlichen ist in etwa halb-halb. Und die 4. Einkommensquelle, der Verkauf von Eintritten und Publikationen.
Das Museum brauche Geld, meint Huang Du auf die Frage, warum es seine Säle vermiete. Und es gäbe eine Vielzahl von Künstlern, die ausstellen wollten, aber immer noch viel zu wenige Museen. Diese Nachfrage komme das Today Art Museum nach, in dem die Ausstellungen oft nur 2 Wochen dauern, gegenüber 2 Monaten im Westen. Aber auch die starke Abhängigkeit von Sponsoren empfindet man in Europa als stoßend. Muss das Museum ihretwegen keine Kompromisse eingehen, etwa gefällige Künstler auswählen?
当然，这个刚才他说这个问题就是一个非常有意思的一个问题，就是说。
Private Museen wie das Today sind viel freier als staatliche. Dank Sponsoren können wir selber entscheiden, was wir zeigen. Sie garantieren uns Unabhängigkeit. In unserem Vorstand sitzen keine Regierungsbeamten, die die Ausstellungen vorab gutheißen müssten. Wir sind daher offener, toleranter, avantgardistischer und weniger bürokratisch als staatliche Museen. Die Nationalgalerie etwa kann manche Ausstellungen nicht ablehnen. Etwa wenn pensionierte Funktionäre ihre Kalligrafie zeigen wollen. Solche Ausstellungen werden an uns nicht herangetragen.
Ob er denn das Geschäftsmodell des Today Art Museum als das bestmögliche erachte, will ich von Wang Du weiter wissen.
Die chinesische Kunstwelt ist noch jung. Bedenken Sie, vor 10 Jahren waren sämtliche Ausstellungen mit Gegenwartskunst illegal. Ich bin optimistisch, dass Chinas Museen immer professioneller werden. Das Hauptproblem ist jedoch das Museumspersonal. Es ist oft nicht qualifiziert genug. Nur 10% aller Museumsangestellten haben mehr als 2 Jahre Hochschulbildung. Das Universitätsstudium endet oft beim abstrakten Expressionismus. Die Studierenden wissen nicht, wie mit zeitgenössischer Kunst umzugehen.
In den letzten Jahren kam es allein in Peking zu Dutzenden von Museumsgründungen. Im Gegensatz zum Today Art Museum sind viele dieser sogenannten Museen aber keine wirklichen Museen. Es sind eher Galerien. Sie sammeln nicht und sie handeln. Sie entstehen so zahlreich, weil die Regierung die Kulturindustrie seit kurzem mit Privilegien fördert. Wer ein Museum eröffnet, erhält Sonderbewilligungen, Land- und steuerliche Vorteile. Man mag Chinas Museen und ihre Abhängigkeit von Sponsoren und Mietausstellungen skeptisch sehen. Doch das System hat auch große Vorteile, sagt Hu Hanru. Hu Hanru ist der international bekannteste chinesische Kurator und Direktor am San Francisco Art Institute. Zum Schluss dieser Sendung treffe ich ihn in der lärmigen Lobby eines Hotels in Shanghai.
The point here is actually it's not how many museums we have, it's how different those museums are.
Wir brauchen nicht noch mehr gleiche Museen, sondern unterschiedliche wie die chinesischen. Sie sind Meister der Improvisation. Sie können sehr schnell auf aktuelle Tendenzen reagieren. Sie stellen ihr Ausstellungsprogramm nötigenfalls in letzter Minute um. Sie haben sich die kreative Energie der ersten Stunde bewahrt und genießen, was sie tun, im Gegensatz zu westlichen Museen. Diese unterliegen einer bürokratischen Zensur, die verheerender ist als die politische in China. Westliche Museen sind drauf und dran, ihre Freiheit zu verlieren, wegen ihrer desolaten Finanzlage, politischer Korrektheit und der Jobsicherheit, die sie gewähren müssen.
Increasingly losing its freedom, facing number one money, number two the obsession with political correctness, number three the security of jobs and so on and so forth.
Aber auch Hu Hanru kritisiert das gegenwärtige Ausmaß der Kommerzialisierung. Das Geld durchdringe das Unbewusste der Gesellschaft.
Sadly, you know, the content of Chinese life has been largely reduced into some very uninteresting discussions on who is the top 100 artist, who has bought the latest Lamborghini. So this is awful.
Die brennendsten Diskussionen drehen sich darum, welcher Künstler gerade die höchsten Preise erzielt und den neuesten Lamborghini fährt. Schrecklich. Die Frage lautet doch vielmehr, welchem Künstler gelingt es, seine eigene Individualität und Subjektivität zu bewahren, ohne sich der Marktpropaganda zu unterwerfen?
I think it's really important that they continue to be themselves without losing themselves into this propaganda of the marketing.
Im Lokalen, im Chinesischen, in der Geschichte, in der Differenz sieht Hu Hanru die entscheidende künstlerische Ressource in einem globalisierten Kunstbetrieb. Stattdessen habe sich der politische Kontrollapparat jedoch mit der Sphäre des Geldes vereint. Huan Ru ist überzeugt, dass die Dynamik des chinesischen Auktionsmarktes auch Folgen für den westlichen Kunsthandel haben und vielleicht sogar zum globalen Modell werde.
The craziness of, you know, of the Chinese market generates a kind of impact on the global market, such as, for example, the auction market, and that actually is literally taking over in this country. It's a kind of paradigm setting for us. So the traditional gallery market is somehow being transformed into a backyard of this crazy stock market. Maybe this is what the Chinese market is contributing to the world.
Die zahlreichen Gespräche mit chinesischen Künstlern, Kritikern und Ausstellungsmachern haben eines deutlich gemacht. China hat schnell gelernt. Es spielt heute auf Augenhöhe in der Liga des internationalen Kunstbetriebs. Vorbei sind die Zeiten, als sich China einzig am Westen und an seinem Geschmack orientierte. Chinesische Sammler und Ausstellungsmacher spielen eine immer bedeutendere Rolle als Taktgeber der Gegenwartskunst. Und die Kunst gewinnt an Beachtung innerhalb Chinas. Nach über 30 Jahren hat sich dieser Teil der Welt weitgehend emanzipiert, auch in der Kunst, und tritt zu Recht mit viel neuem Selbstbewusstsein auf.
3 Jahrzehnte Gegenwartskunst in China. Das war eine Sendung von Kunstredaktor Sascha Renner. Diese Sendung hören Sie ein zweites Mal am Sonntagnachmittag um 15 Uhr hier auf DRS2. Sie können sie aber auch jederzeit im Internet nachhören unter www.drs2.ch. Nächste Woche nehmen wir Sie mit auf eine Reise. Auf eine Reise durch verschiedene Unterkünfte für Asylbewerber in der Schweiz. Und wir lauschen den Geschichten der Asylbewerber. Geschichten von Hoffnung, Geschichten von beschwerlichen Fluchten und Geschichten vom Warten. Diese Reportage von Christoph Keller hören Sie Freitag in einer Woche um 20 Uhr oder in der Wiederholung am Sonntagnachmittag hier auf DRS2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.